herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörstofffolge. Wir sitzen heute wieder im Johanneskontor zusammen.
Hallo!
Hallo!
Hallo, wir sind alle da. Und ich fange auch gleich an. Ich habe euch mitgebracht von Gerti Tetzner, Karen W. Karen W. ist 1974 schon mal erschienen, noch zu DDR-Zeiten. Gerti Tetzner ist in der DDR geboren und groß geworden. Und ich finde, sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Karen, die zum Zeitpunkt des Geschehens, das spielt so Mitte der 60er Jahre ungefähr, um die 30 Jahre alt ist, und der Autorin gelingt es ganz großartig, ein Frauenleben zu schildern, überhaupt das Leben in der DDR damals. Die Hauptfigur in diesem Roman und ganz nebenbei auch die Autorin ist eine studierte Juristin, die aber irgendwann sich in ihrem Beruf nicht mehr wohl fühlt. Karen ist verheiratet. Und sie und ihr Mann haben ein gemeinsames Kind, aber irgendwie passt Karen ihr Leben nicht so, wie es ist. Auch die Ehe ist nicht mehr so, wie sie mal war. Und irgendwann beschließt Karen, dass sie wieder zusammen mit ihrer Tochter in ihr kleines thüringisches Heimatdorf geht. Dort wird sie erst ein bisschen schräg angeguckt. Es gibt ein geerbtes Elternhaus, in dem ein Tierarzt seine Praxis hat. Aber die kleine Wohnung oben, die ist noch frei. Da wohnt niemand drin. Und Karen zieht da erstmal mit ihrer Tochter ein. Alte Schulfreunde, Jugendfreunde, ihre erste Liebe. Alle gucken so ein bisschen komisch, was sie denn da will. Und sie ist ja jetzt eine Studierte und sie ist ja ganz fremd. Und sie sagt aber allen, und sie bringt das auch überzeugend rüber, dass sie jetzt arbeiten will, und sie macht alles, was es zu tun gibt. Sie ist also im Sommer mit auf Rüben- und Kartoffeläckern. Sie hilft dann einer ehemaligen Freundin, die mehrere Kinder hat und sich noch um die alten Eltern kümmert, mit auf dem Hof. Also Karen ist da letztendlich doch wieder ins Dorfleben integriert und schwankt aber immer so, ist es das, was ich möchte? Sie fängt eine lose Beziehung mit dem Tierarzt an, sie mischt sich in das Leben der Menschen im Dorf ein und sie setzt sich eigentlich immer ganz streng mit sich selber und auch dem Sozialismus auseinander. Ist es richtig, diese Idee? Überhaupt hat die Autorin ganz viel dieser politischen Idee damit reingebracht. Sind alle damit einverstanden? Haben Sie sich dann ja schon Mitte der 60er Jahre damit arrangiert, mit Vorgaben, die die VEBs machen, die LPGs machen, der Staat macht? Ist es Privateigentum, gibt es kaum noch? Und da ist ganz viel drin in diesem Buch. Es ist Frauenleben drin, es ist DDR-Leben drin, es ist ein bisschen Liebeskummer drin, es ist ein zaghaftes Wiederzusammenkommen drin. Und das Ganze schreibt Gerti Tetzner in einer ganz zarten, aber auch sehr klaren Sprache. Es gibt unheimlich schöne Sätze in diesem Buch und es gibt ganz kurze, knappe Erläuterungen in diesem Buch. Das ist eine ganz gelungene Mischung, finde ich. Die Autorin gehörte zum Kreis um Gabriele Wohmann und Christa Wolf. Und an diese beiden Autorinnen hat sie mich auch erinnert. Ich weiß, dass ich vor vielen Jahren, als ich die gelesen habe, auch gedacht habe, das ist so ein ganz eigener Stil, den diese beiden Frauen haben und viele DDR-Autorinnen, auch gerade in diesen Jahren. Ich finde, das ist eine tolle Wiederauflage, für viele ja auch eine Neuentdeckung. Karen W. von Gerti Tetzner, erschienen bei Aufbau, absolut lesenswert. Und damit gebe ich auch schon weiter an Beate.
Ja, mir ist ein Buch in die Hände gefallen von Joana Ossmann, Frieden, eine reale Utopie. Das ist natürlich ein immer wiederkehrendes Thema, ein Thema, was wahrscheinlich nie hundertprozentig beantwortet werden kann. Bevor ich jetzt lange irgendwas erzähle, wollte ich einfach mal nur vorlesen, was Joana Ossmann selber im Klappentext schreibt, weil das ist genau das, was dieses Buch beinhaltet und was dieses Buch auch so besonders und lesenswert und nachdenkenswert macht. So, ich zitiere. Ich habe erlebt, wie wirkmächtig es ist, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die auf verschiedenen Seiten eines politischen Konfliktes stehen, sich gegenseitig ihre persönliche Geschichte erzählen. Meine FreundInnen aus Israel, Palästina, dem Iran und vielen anderen Ländern haben mir gezeigt, dass das Geschichtenerzählen Frieden schaffen kann, auf der kleinsten möglichen Ebene, der zwischen zwei Menschen. Ich glaube fest daran, dass wir selbst als Individuen und als Gemeinschaft viel dazu beitragen können, unsere Welt zu verändern, im Kleinen, aber auch im Großen. Ich weiß, dass der Schlüssel zu Frieden, Freiheit und Zusammenhalt buchstäblich in unserer Hand liegt. Und ich weiß, dass deswegen, weil ich selbst erlebt habe, wie Feinde zu Freunden wurden. Das hat mich sofort gefangen genommen, weil das ist genau das, was ich auch für mich denke. Es muss ja irgendwie im Kleinen anfangen. Und das ist ein kleines, schmales Buch, das hat ein bisschen mehr als 100 Seiten. Und da sind ganz viele so ganz normale Dinge, ganz normale Gedanken, ganz normale Sätze drin. Vieles, was wir wahrscheinlich alle selbst im Kopf haben. Und es ist nichts mit erhobenem Zeigefinger. Es ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen hoffnungsvoll, ein bisschen, aber es ist eben auch wahrscheinlich wirklich eine reale Utopie. Was das Besondere ist, Joana Ossmann ist die Tochter eines palästinensischen Vaters und einer deutschen Mutter. Und das fand ich dann natürlich noch faszinierender, noch interessanter und habe mir dann ihr Buch vorgenommen, also zur Hand genommen, wo die Geister tanzen. Noch ein Frieden ist auch bei Penguin erschienen, wo die Geister tanzen, gibt es in der Zwischenzeit als Taschenbuch auch bei Penguin. Und da versucht sie eben die Familiengeschichte zu erzählen, was nicht so ganz einfach ist, weil sie erzählt die Geschichte ihrer Großeltern. Die Großmutter konnte gar nicht schreiben, konnte nicht lesen, ist nicht zur Schule gegangen. Und der Großvater hatte nie die Muße, das zu tun. Jetzt ist natürlich das Problem, wie in vielen Familien, die Zeitzeugen leben nicht mehr oder es leben nicht mehr viele. Sie kann gerade noch auf zwei alte Onkel zurückgreifen und so versucht sie, diese Geschichte zu rekonstruieren. Ihre Großmutter ist 1925 geboren, ihr Großvater 1900, also da war schon ein kleiner Altersunterschied zwischen den beiden, aber trotzdem sind beide, kommen zumindest in dem Buch sehr, sehr sympathisch rüber. Beides Menschen, die ja mit beiden Füßen, mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Jeder auf seine Art und Weise. Die Großmutter ist in Jaffa geboren. Der Großvater ist mitten in den Untergang des Osmanischen Reiches geboren. Also man hat ganz viel Geschichte, Politik in diesem Buch, die das Leben dieser Menschen durcheinander wirbelt. Im Jahr 1948, während des israelischen Unabhängigkeitskrieges, beschließt eben die Familie, das erste Mal zu fliehen. Eigentlich ist es auch wirklich eine Fluchtgeschichte, weil diese Familie, ich muss noch mal gucken, es geht von Jaffa nach Beirut, es geht nach Mersin in der Türkei, es geht wieder zurück nach Beirut. Letztendlich kann nur wirklich der Vater von Juana Osman irgendwo richtig fest Fuß fassen, weil er eben nach Deutschland kommt, weil er gut in dieser UN-Schule, in dem Flüchtlingslager war, ich greife jetzt ein bisschen vor, und dann eben ein Stipendium für Deutschland bekommen hat. Das ist eine Familie, es gibt 6 Söhne, die nicht alle diese Zeiten überleben. Es ist eine Flüchtlingsgeschichte, es ist eine Geschichte von nie irgendwo ankommen, nie sich irgendwo sicher fühlen, nie irgendwo, jedes Mal, wenn man sich ein bisschen was aufgebaut hat, passiert wieder etwas. Das liegt auch daran, dass diese Familie keine Staatsangehörigkeit besitzt und immer so hin und her gestoßen wird und immer so hin und her geschoben wird. Also wie gesagt, es ist das erste Mal 1948, dass Israel, also es ist so diese Zeit, wo so begonnen wird, sich zu überlegen, wie schafft man es, Israelis, Palästinenser, allen gerecht zu werden, was natürlich überhaupt nicht klappt. Und ja, irgendwann mal sagt der Großvater Ahmed zu seiner Frau, pack die Koffer, schnapp die Kinder, damals hatte sie nur 3, und geh nach Beirut. Er selbst, das erfährt man gar nicht warum, kann nicht gleich mit, weil er angeschossen wurde, weil er im Krankenhaus liegt. Und jetzt geht eben diese Frau mit 3 kleinen Kindern nach Beirut, landet in einem großen Flüchtlingslager, wo auch schon ein Teil ihrer eigenen Familie ist. Dann gibt es eine Tante, ich glaube, Safira heißt sie, zu der dann die Großmutter irgendwann mal sagt, ich kann in diesem Flüchtlingslager nicht bleiben, das ist ja ganz furchtbar. Und überhaupt, wir gehen jetzt zu Tante Safira, bei der ist das Haus schon voll, die fällt auch wirklich aus allen Wolken und vor Begeisterung nicht gerade in Ohnmacht. Und dann pulken die alle so zusammen und es entstehen die nächsten Konflikte. Und ja, eigentlich ist es ja auch so ein bisschen, weil als noch alles gut war, hatte der Großvater hatte ein Kino und die Großmutter ist gerne ins Kino gegangen und hat für die amerikanischen Schauspieler geschwärmt. Und es gibt auch so schöne Momente und das wird alles, ja, so, das hat alles so keine Zukunft und das wird alles so kaputt gemacht. Und sie müssen einfach immer gucken, wo sie bleiben, wie sie bleiben. Und das ist ein tolles, tolles, tolles Buch, was einem ja für manche Dinge die Augen öffnet und wo ich mir manchmal gedacht habe, das ist ja alles 50er, 60er Jahre und man gucke heute auf die politische Landkarte und ja, kann das wahrscheinlich 1:1 übertragen. Aber Juana Osman schafft es, das trotzdem teilweise ganz herzlich zu erzählen. Also sie ist sehr liebevoll und sehr neugierig und auch dieses Buch hat keinen erhobenen Zeigefinger. Es schildert einfach, wie es Menschen damals ergangen ist. Eine Empfehlung von mir, Juana Osman, Wo die Geister tanzen und Frieden eine reale Utopie. Jetzt darf Christiane.
Oh. Ja, vielen Dank. Mal überlegen, wie ich da jetzt zurückgeschlagen, aber ich fürchte, das gelingt mir nicht so gut. Mein Titel, Kurilensee von Sophia Klink, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Ja, die einzige Brücke ist vielleicht, dass es hier auch so leicht politisch umwelttechnische Fragen sind, die die Protagonisten hier sehr umtreiben und bewegen. Es ist zeitlich, kann ich es nicht wirklich zuordnen. Ich würde sagen, in der Jetztzeit auf jeden Fall. Die Protagonistin, um die es überwiegend geht, auch aus deren Sicht wir das alles lesen, das ist Anna. Sie ist eine Biologin. Sie ist jetzt schon den x-ten Sommer in Kamtschatka dabei, an diesem sogenannten Kurilensee, den sie quasi schon seit einigen Sommern mit Kollegen und Kolleginnen erforscht. sie sollen einfach Daten zusammentragen, die Lachsbestände, so, die werden immer weniger, zum einen natürlich durch Überfischung, zum anderen ist die Frage, was macht der Klimawandel, was sind da jetzt vielleicht die mögliche Gegenmaßnahmen, deswegen forschen sie. Und sie ist diesen Sommer, obwohl sie da immer sehr gerne war, ist sie irgendwie sehr hin und her gerissen. Sie ist nicht ganz einverstanden mit den Maßnahmen, die jetzt von der Regierung irgendwie beschlossen worden sind, die sich aber trotzdem irgendwie auch ganz seltsam verzögern und hinausschieben. Und das macht auch auf einer persönlichen Ebene was mit ihr. Sie verändert sich insofern, als sie anfängt, sich selber als Frau wahrzunehmen, im Sinne von, sie beobachtet sich, okay, wie will ich meine Zukunft gestalten? Möchte ich mit meinem Freund, den sie sehr liebt, der da auch mitforscht an diesem Kurilensee, eine Zukunft aufbauen? Kann es eine Familie geben? Also sie beginnt, sich Fragen zu stellen, die nichts mit dieser wissenschaftlichen Seite von ihr zu tun haben. Und was mir so wahnsinnig gut gefallen hat, die Autorin kann das sprachlich sehr schön verbinden, verknüpfen. Anna einerseits eben lernen wir kennen als Wissenschaftlerin und da hat sie auch eine sehr präzise Sprache. Die Autorin ist übrigens selber Biologin, wahrscheinlich kommt es daher. Und dann gleichzeitig die andere Anna, die da auch immer wieder ausbricht aus den Regeln dieses Camps. Man darf bestimmte Wege nicht verlassen, weil da könnten wilde Bären sein, die dich angreifen. Und es ist wirklich Wildnis, es ist Kamtschatka. Ja. Also, ja. Aber das ist dann ihre poetische Seite, dieses, es ist ein Sommer, der so ein bisschen flirt. Und diese poetische Sprache, die Autorin dann dafür findet, das ist eine schöne Ergänzung zu dem sachlich-wissenschaftlichen. Und das hat für mich wirklich das Lesevergnügen ausgemacht. Und natürlich auch die Frage, wie geht's mit Anna und ihrem Freund weiter? Es ist eine schöne, zarte Liebesgeschichte, die nichts Kitschiges hat. Es ist ein offenes Ende. Ich verrate euch nichts weiter. Ich glaube, es kommt einfach ein bisschen drauf an, wie man selber so eingestellt ist, wie man dann das Ende lesen möchte. Ich für mich habe es positiv gelesen und muss sagen, es ist mal ein ungewöhnlicher, ganz anderer Roman und insofern unbedingt lesen Kurilensee von Sophia Klink.
Toll, ja. Ich muss ja ein bisschen, mir fällt ja natürlich der Vorname schon wieder nicht ein, an die Martha, das wilde Lieben, auch die Ethnologin, die auf Kamtschatka von den Bären angegriffen wurde.
Ich glaube Nastassja.
Nastassja, genau. Weil als du die Bären erwähnt hast, die sie ja so furchtbar zugerichtet hatten, der eine.
Also das hat mich auch daran erinnert und vielleicht hat es mir auch deswegen so gut gefallen, weil ich das mag, dieses ein bisschen sachlichere und trotzdem poetische. Das finde ich halt eine schöne Mischung. Also ja, ganz toller und es hat ein tolles Cover.
Ja, stimmt.
Halber Lachs.
Ja, ja, genau, ja.
Kein Bär.
Ich schmeiß euch jetzt mal in einen Sommertag. Wie voller Leben doch so ein Sommertag ist. Die Blätter säuseln, der Himmel verschleudert sein Blau, der Wind bürstet dem Roggenfeld die Mähne, Tierchen krabbeln im grasigen Gehalm, Schmetterlinge schwirren um schaukelnde Spelzen, Schwalben in der Luft, Bachstelzen auf den Feldern, zahllose Zwitschernde, hier auf einem Stein zirpend, dort schwanzwippend auf einem Zaunpfahl, hier zwischen Zweigen huschend, dort hoch zum Firmament lärchelnd, die Gefilde, die Lüfte, die Himmel, ein Ellenstück Wiesengrund, vom Auge aus nächster Nähe betrachtet, wallende Wälderufer und wogende Wiesenweiten, eilends vom Blick erhascht, alles ein Flirren und Flackern, Flechtwerk der Sonne aus Litzen des Lichts und flitternder Strahlen in den Fluten des Blaus, im Gezweig des Grüns, ein Wiegen aus Stimmen und ein Flüstern aus Rauschen. Das ist der erste Satz aus dem Buch von Folter Kilpi zur Kirche. Das ist der dritte Band der sogenannten Scheren-Trilogie von Folter Kilpi, die mit dem Saal von Alastalo angefangen hat. So wie ich eben angefangen habe, geht es 510 Seiten weiter. Es ist ein Sprachfeuerwerk sondergleichen, für das man wirklich sich viel Zeit nehmen muss, um diese Schönheit der Sprache auch wirklich zu erfassen und nicht einfach so drüber wegzulesen, sondern viel Zeit, viel Tee, viel Sofa, kein Telefon, kein Smartphone. Auf 500 Seiten beschreibt Volker Kilpi den Weg zur Kirche. Das Ganze spielt Mitte des 19. Jahrhunderts, obwohl er es erst Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts geschrieben hat. Ein sogenanntes Kirchboot, ein Ruderboot, das bis zu 100 Menschen fasst, klappert alle Schereninseln ab, sammelt die Leute ein und fährt sie alle zur Kirche auf der Hauptinsel. Und auf diesen 3 Stunden, die das dauert, begleiten wir sie alle, wie sie sich aufmachen, wie sie sich anziehen, wie sie sich herausputzen, wie sie miteinander reden oder auch nicht, weil sie seit Wochen und Monaten zerstritten sind, wie die Landschaft drumherum ist, wie die jungen Leute sich freuen. Heute sehe ich wieder auf dem Boot. Ne? Es ist wirklich ein literarisches Feuerwerk, das ich allen ans Herz lege, die wirklich Freude an Sprache haben und an außergewöhnlicher Literatur. In Finnland liest das angeblich jeder und jede, die lesen können, einmal im Jahr. Ich halte das für ein bisschen übertrieben, aber die Finnen sind ein lesebegeistertes Volk. Es gibt ein Festival, das nach Volker Kilpi benannt ist. Es gibt T-Shirts, auf denen dann steht, ich habe ihn gelesen. Also es gibt einen völlig irren Fanhaufen von Volker Kilpi. Und wenn man sich auf ihn einlässt, dann kann man das auch wirklich nachvollziehen. Es ist ein absolut tolles Lesevergnügen. Es ist auch wirklich großartig übersetzt von Stefan Moster, ein mehrfach ausgezeichneter Übersetzer aus dem Finnischen. Und man kann dem Mare Verlag hier in Hamburg immer gar nicht oft genug Danke sagen, dass sie sich an sowas rantrauen. Es ist in der Reihe der Mare Klassiker erschienen. Das heißt, es hat auch wieder so einen wunderbar gemachten Schuber. Schon das Buch auszupacken und in die Hand zu nehmen, ist ein haptisches Vergnügen. Also meine Begeisterung kennt keine Grenzen und ich hoffe, dass ich euch ein ganz kleines bisschen neugierig gemacht habe und dann anstecke. Zur Kirche von Volker Kilpi, erschienen bei Mare und übersetzt von Stefan Moster. Und jetzt gebe ich weiter wieder an Beate.
Ich versuche gar nicht erst einen Übergang zu machen. Weil das nächste Buch, das ich habe, von Christina Hauf, Schattengrünes Tal, erschienen bei Hansa Blau, ist eigentlich, ja, ist eine Familiengeschichte, ist ein psychologisches Kammerspiel, ist spannend, auch wirklich mal an einem, da braucht man nicht, weiß ich nicht, wie lange man für Volker Kilpi brauchen wird, um das lange zu genießen. Christina Hauf schreibt auch richtig gut. Ich lese sie total gerne. Ich glaube, das ist ihr drittes Buch. Das erste war An der Elbe, spielte an der Elbe. Das zweite war ein Segeltörn, auch in den skandinavischen Gewässern. Und jetzt sind wir ganz, ganz, ganz woanders, weil in diesem Buch sind wir mittendrin im tiefsten Schwarzwald. Schattengrünes Tal, auch ein sehr passender Titel. Sie hat wieder eine Geschichte, die sich so ganz langsam entwickelt. Man hat Lisa, die Tochter eines alteingesessenen Hotelbesitzers. Ihr Vater Karl ist so der große alte Mann in diesem Hotel, der auch nichts verändern will. Ihre Mutter lebt in der Zwischenzeit in einem Pflegeheim, ist dement. Es gibt eine Hausdame, in Anführungszeichen, Margret, die schon lange mit dem Vater zusammenlebt, was aber möglichst nicht nach außen dringen soll, was aber trotzdem alle wissen. Und Karl, der trotzdem immer versucht, sie so, Margret so, ja, so als Hausdame so abzuschieben, die das auch eine ganze Zeit lang mit sich machen lässt. Genau, Lisa, die Tochter, die ja so eine Frau ist, die möglichst guckt, dass alles in Harmonie verläuft, die guckt, dass die sich möglichst um alles kümmert, die sich um viele Personen kümmert, die im Tourismus, in der Tourismuszentrale arbeitet, die in einem Chor singt, die eine Freundin hat, die durchaus auch ihre Probleme hat und dann dabei ein bisschen ihren Mann Simon vernachlässigt. Simon ist Förster und das Buch fängt damit an, dass die Geburtstagsparty von Simon auf einer Hütte stattfindet. Und auf einmal geht das Licht aus und irgendjemand hat den Stecker gezogen und Simon erhält so eine ganz eigenartige WhatsApp auf seinem Handy, was er aber niemandem erzählt, von der er aber niemandem erzählt. Ja, und dann begleiten wir diese verschiedenen Personen eine ganze Weile und dann nach und nach kommt eine Person bekommt immer mehr Raum. Daniela, eine Frau, die in dem Hotel wohnt, die eigentlich einen sehr hilfsbedürftigen Eindruck macht, was natürlich bei Lisa sofort alles in Bewegung setzt, die ihr unbedingt helfen will, die ihr Zugang zu anderen Menschen, zu ihren Freunden verschaffen will, die sie mit in den Chor nimmt und dabei gar nicht so richtig merkt, ja gut, das merken wir als LeserInnen, Lisa merkt das gar nicht so richtig, dass mit dieser Frau eigentlich, mit dieser Daniela, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ist sie Daniela oder Dagmar, also mit dieser Frau nicht alles so seine Richtigkeit hat. Die ist sehr manipulativ und je weiter man in diesem Buch kommt, umso mehr merkt man, wie sie diese Menschen gegeneinander ausspielt. Also sie verfolgt schon ein Ziel. Ich sag das jetzt nicht, was der Hintergrund ist. Und sie schafft es auch beinahe, wirklich alles kaputt zu machen. Das sag ich jetzt einfach mal. Beinahe. Und Christina Hauff schreibt, dass man wird wirklich da so reingezogen. Man hat das Gefühl, man steckt da selber mittendrin. Und ich verliere bei diesen Büchern von Christina Hauff immer jegliche Distanz, weil ich immer denke so, oh.
Ja, das befürchtet man so erzählt. Ja, da bin ich schon
himmelig. So. Und also ich habe das dritte Buch, das ich jetzt gelesen habe und letztendlich weiß ich ja, worauf wie sie ihre Bücher schreibt, was sie damit aussagen will. Aber es ist jedes Mal anders und jedes Mal neu und ich finde sie jedes Mal aufs Neue wieder richtig, richtig gut. Man schaut schon auch so in menschliche Abgründe und das schafft sie einfach gut zu erzählen, dass man... Es ist kein Krimi, ne? Es ist kein Kriminalroman, aber es liest sich wie ein Krimi und es liest sich spannend und es liest sich gut und ist vielleicht nach einer
dreistündigen... Wenn ihr voll der Kill durch habt.
Und was ganz anderes braucht, um den Cut zu machen, empfehle ich euch Christina Hauff, Schattengrünes Tal bei Hansa Blau. Na, mal gucken, was Christiane empfiehlt.
Ja. Ja gut, also auch da gibt es jetzt nicht so wirklich einen passenden Anschluss. Ich habe jetzt noch Max Gold mitgebracht, aber ein kleines Bändchen im DTV, also auch das ist recht schmal. Ich guck mal, ich glaube auch so knapp 100, ja, was sind es, 150 Seiten. Es sind kurze Stories, Essays würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ja, Alltagssituationen, die zum Teil sehr skurril sind, zwischendurch auch eins, wo ich dachte, okay, da hat er jetzt seine Fantasie wirklich sehr bedient und hat er aber gut gemacht. Und ich gestehe, ich habe das jetzt am Sonntag angefangen und heute Morgen beendet, weil ich einfach so begeistert bin, das ist vielleicht der einzige Anschluss, das ist auch ein Sprachkünstler, ja. Also Max Gold.
Das stimmt, ja.
Wie er mit der Sprache umgeht und zum Teil diese banalen, lächerlichen Alltagssituationen aufs Korn nimmt, das ist jetzt hier schon wieder sehr flach ausgedrückt, ne? Im Vergleich dazu ist Gold wirklich ein Künstler und er hat natürlich einen speziellen Humor. Ich könnte auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ist mir zu scharf oder Aber ich fand es herrlich, ich fand es toll, mal wieder die deutsche Sprache zu erleben, wie vielfältig und ausdrucksstark sie sein kann, wenn man sich Mühe gibt. Und auch wenn, ich zitiere jetzt Daniel Kehlmann, da manchmal so ein bewusster Manierismus dahinter steckt, also das gerne auch, glaube ich, bewusst ein bisschen überbordet, das macht er toll. Und das Schöne daran ist, auch hier wieder ein Zitat von Daniel Kehlmann, der ganze Sprachmüll, den die modernen Medien quasi auf uns einprasseln lassen, da hält jetzt Gold eben einiges dagegen. Und das macht so viel Freude, dieses kleine, schmale Bändchen zu lesen. Deswegen habe ich es euch unbedingt mitbringen wollen. Also für jeden, der Sprache liebt, der auch ein bisschen Ironie durchaus da offen ist dafür und die auch nachvollziehen kann, ein bitterböses, humorvolles, intelligentes, tolles, kurzweiliges Buch. Mich hat es richtig unterhalten. Max Gold, aber im DTV-Verlag. Ja. So, und das wären unsere Vorschläge. Ich hoffe, es ist was dabei. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Das nächste Mal sind dann wieder die Kollegen.
Das nächste Mal machen wir ein Weihnachts-Special gemeinsam.
Stimmt. Also dann sind wir alle gemeinsam wieder zu hören. Wir freuen uns da sehr drauf und bringen euch dann ganz besondere Bücher mit.
Genau.
Ja, dann bis dahin. Viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit.
Bye. Tschüss.